Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Agenda. Ja, stellen Sie sich vor, es sind Kommunalwahlen, aber es steht niemand zur Wahl. Am 9. Juni wird nicht nur ein neues Europaparlament gewählt. In Deutschland stehen an diesem Tag auch in 8 Bundesländern Kommunalwahlen an. Und so mancher, der da bislang hauptamtlich oder im Ehrenamt als etwa Bürgermeisterin, Bürgermeister aktiv war, will nicht nochmal. Dann heißt es Bürgermeisterin, Bürgermeister gesucht, und nicht überall gibt es Menschen, die bereit sind, diesen Job zu machen. Das Engagement nicht nur in der Kommunalpolitik scheint manchem auch aufgrund des fehlenden Respekts, der Anfeindungen und Angriffe nicht mehr wirklich attraktiv. Und darüber werden wir heute hier sprechen. Da werden Misthaufen vor die Abgeordnetenbüros gefahren, Scheiben eingeschlagen, gab Brandanschläge verübt, von den vielen Anfeindungen und Beschimpfungen im Netz ganz zu schweigen. Was steckt dahinter? Wie müssen wir als Gesellschaft dagegen angehen? Und wie gefährlich ist das für unser Zusammenleben, unsere Demokratie, wenn Politikerinnen und Politiker für ihr Engagement nicht Anerkennung erfahren, sondern beschimpft und angegriffen werden? In den Kommunen politische Posten gar nicht mehr besetzt werden können. Wie denken Sie darüber? Wird Engagement in der Politik immer unattraktiver? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns gerne an. Die Nummer, über die Sie unser Telefonteam erreichen können, lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464, bundesweit gebührenfrei, oder mailen Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Unsere Gäste heute sind zum Teil selbst politisch aktiv, können aus ihren Erfahrungen auch uns schildern, wie es ist, sich politisch zu engagieren. Lena Weber etwa, sie ist Bürgermeisterin der Stadt Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz und uns aus Trier zugeschaltet. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Und bevor ich die anderen in der Runde auch gleich vorstelle, helfen Sie uns doch auf die Sprünge, über was wir eigentlich da heute reden. Wenn es um fehlenden Respekt geht, um Angriffe geht, wie ist Ihnen das in den zurückliegenden Jahren ergangen?
Ja, ich bin jetzt seit fast 5 Jahren ehrenamtliche Stadtbürgermeisterin von Hermeskeil, durfte in der Zeit natürlich auch so einige Krisen mitmachen, angefangen bei Corona über die Energiekrise und natürlich auch die eine oder andere Steuererhöhung, die wir in unserem kommunalen Haushalt nun mal so vorsehen mussten. Und das geht natürlich auch nicht spurlos an den Menschen vorbei. Also ich spüre halt vor allem die Missgunst im Netz. Ich durfte aber auch in der Vergangenheit erfahren, wie es ist, wenn man da auch tätig wird, indem man Reifen zersticht, Scheiben am Auto einschlägt und ja, solche Sachen. Also ja, die Stimmung ist aufgeheizt, sagen wir es mal so.
Als ich im Vorfeld dieser Sendung das gelesen habe, auch Scheibe eingeschlagen zum Beispiel vom Auto oder auch bei anderen die Reifen platt gestochen, das geht ja schon sehr nah. Man wird ja direkt bedroht. Bei der Kommunalwahl im Juni werden Sie nicht mehr antreten. Ist das auch ein Grund, dass man ein so dickes Fell braucht, um das zu ertragen, oder der Grund, warum Sie gesagt haben, nee, ich will nicht nochmal?
Es ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz eine besondere Kommunalstruktur. Ich werde nicht mehr für das politische Ehrenamt als Stadtbürgermeisterin zur Verfügung stehen, sondern kandidiere für das Amt der Verbandsbürgermeisterin. Also man muss jetzt sagen, in der Summe, die Arbeit die kaum vorhandenen direkten Einflussmöglichkeiten auf das kommunale Geschehen vor Ort, und natürlich auch den Ärger, den man mit diesen Hasskommentaren vor allem im Netz hat, die beeinflussen so eine Entscheidungsfindung dann doch sehr. Also ich muss mir halt schon Gedanken machen, schaffe ich das alles, also auch die direkte Bürgerkommunikation neben einem Hauptjob dazu. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt der Hauptgrund war, zu sagen, ich mache dieses politische Ehrenamt nicht mehr, aber spielt sicher mit rein.
Vor dieser Sendung habe ich mit verschiedenen Menschen aus der Kommunalpolitik auch telefoniert. Da wurde mir auch gesagt, es sei nicht nur der raue Ton, die Anfeindungen, die Bedrohungen, die die Lust an der Politik nehmen, sondern auch fehlende Handlungsspielräume, also Bürokratie, schwierige Finanzlagen, haben Sie ja auch schon gerade angedeutet. Das Gefühl aber auch, nichts bewegen zu können, was man gerade in der Kommunalpolitik ja als engagierter Mensch genau will. Ist das etwas, was Sie auch erleben, wo Sie sagen, auch der Schritt, den Sie jetzt tun, vielleicht haben Sie da mehr Möglichkeiten?
Das erhoffe ich mir ja, dass es dann besser klappt. Ich würde jetzt sagen, bei unseren Rheinland-Pfalz ist es auch so ein bisschen die Kommunalstruktur. Da muss die Gemeinde vor Ort Hand in Hand mit der Verbandsgemeindeverwaltung gehen, weil sonst die ganzen Beschlüsse, die man gemeinsam mit den ehrenamtlichen Räten auf den Weg bringt, ja auch irgendwo umgesetzt werden müssen. Und ja, das unterscheidet sich, denke ich, schon von Verbandsgemeinde zu Verbandsgemeinde. Aber ich erhoffe mir natürlich mit einer anderen Funktion, einer anderen Position da auch mehr Einfluss, um da aktiv die Sachen auch voranbringen zu können.
Drücken wir Ihnen die Daumen. Ich stelle Ihnen rasch die weiteren Gäste hier in der Runde vor. Professor Andreas Behlmann ist mit dabei. Er ist der Leiter der Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger, das zu Beginn des Jahres gestartet ist. Er ist Psychologe an der Uni in Jena, von dort auch zugeschaltet. Ich glaube, er ist noch nicht in der Leitung, aber wir werden ihn gleich dann hören. Matthias Weiland ist mit dabei, zugeschaltet aus Dresden. Er ist Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Dr. André Berghegger ist in dieser ersten halben Stunde mit in der Runde. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Guten Morgen nach Berlin. Herr Berghegger?
Guten Morgen, Frau Enzlinger.
Ah, schönen guten Morgen. Sie sind Politiker, waren bis Ende vergangenen Jahres für die CDU ja im Bundestag, muss man sagen, und dort Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, waren selbst ja auch hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück. Das war in den Jahren 2006 bis 2013 und haben selbst auch erlebt, wie rau der Ton gegenüber der Politik sein kann.
Ich glaube, die Kommunalpolitik vor Ort steht unter Druck und es hat sich natürlich verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert. Ich glaube, die Krisen oder schwierigen Situationen, Frau Weber hat sie auch beschrieben, die haben zugenommen. Verschiedene Gründe sind entstanden. Frust, Enttäuschung, das projiziert sich immer auf den Staat und deswegen ist der Ton auch rauer geworden, die Umgangsform rauer geworden. Und wir müssen, glaube ich, insgesamt alles tun, um die Attraktivität der Ämter vor Ort wieder zu stärken.
Da sprechen wir auch noch darüber, wie man das tun kann. Wie kann die Attraktivität gestärkt werden? Aber auch, was müssen wir als Gesellschaft oder auch was muss Politik da leisten? Wenn man mal schaut, wen es besonders trifft, wer warum vor allem angefeindet wird. Grünpolitiker sind da besonders im Fokus etwa. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Können Sie uns da irgendwas vermitteln, was Sie auch hören aus Ihren Verbandsstädten?
Ich glaube, wichtig ist, langfristige Tendenzen auch zu erkennen. Wir haben natürlich seit einiger Zeit zusammen mit den anderen kommunalen Spitzenverbänden und dem Bundeskriminalamt ein Kommunalmonitoring aufgelegt. Und da wird regelmäßig überprüft, wie sich denn die Situation bei Anfeindungen, bei Angriffen etc. entwickelt. Das ist natürlich nicht parteipolitisch zugeordnet, aber wir sehen da Tendenzen, dass die Betroffenheit, die Anzahl der Betroffenen natürlich zunimmt. Wir sehen die vermutete Motivation, können darüber was aussagen. Und das soll dann natürlich immer eine Grundlage sein, um gesamtgesellschaftlich bei den verschiedensten Ansprechpartnern Gegenmaßnahmen in Angriff zu nehmen.
Aber so, dass Sie sagen können, man hat so ein Gefühl, welche Dimension, dass es da Zahlen gibt oder so, da ist die Studienlage noch nicht ausreichend?
Doch, aus dem letzten Kommunalmonitoring können wir zum Beispiel sagen, dass 38% der Befragten angeben, selbst schon mal angefeindet worden zu sein. Es wurden Gründe angegeben über die Motivation, warum wurde man angefeindet. Diese Umfrage hat dann ergeben, dass beispielsweise über 20% persönliche Unzufriedenheit, Frustration der Bürger angegeben hat. Frustration über kommunalpolitische Entscheidungen. Es wurde die Angabe gemacht über Intoleranz, Unfähigkeit, Konflikte auszutragen. Egoismus spielt eine Rolle, Nichtwissen spielt eine Rolle, also ein bunter Strauß an Gründen, die dazu führen, die Verrohung der Sprache, der Umgangston in den sozialen Medien, ein Strauß an Gründen. Und dann muss man immer einzeln schauen, wie man dagegen angehen kann.
Von welchem Ausmaß haben wir jetzt schon gehört? Aber gibt es da bestimmte Vorfälle, wo Sie auch sagen, Sie haben mit viel gerechnet, damit aber nicht?
Also wir müssen da vorsichtig sein. Die Situation nimmt natürlich in den letzten Jahren zu. Sie nimmt auch zu aus einem Bündel an Maßnahmen und Gründen, die habe ich gerade angedeutet. Wir dürfen das nicht leugnen. Es ist flächendeckend zu erkennen, aber über allem steht, glaube ich, die Attraktivität des kommunalen Ehrenamts. Wir leben in Deutschland von der Stärke der Dezentralität und wir müssen alles tun, das positiv zu begleiten. Und die negativen Erscheinungen, die müssen wir, glaube ich, wahrnehmen und wir müssen schauen, Was kann man dagegen machen, um das wieder ins Positive zu kehren?
Auf jeden Fall auch auf die positiven Seiten schauen. Dennoch sagt sich mancher ja auch, irgendwann es reicht, der schmeißt hin. Aber auch diejenigen, die vielleicht Lust auf Kommunalpolitik haben, schreckt es eben möglicherweise auch ab. Die Kommunalpolitik, kann man ja sagen, ist ohnehin kein Feld, das besonders viele Liebhaber hat. Ich habe eine Zahl gelesen, allein in Rheinland-Pfalz wird voraussichtlich bei den Wahlen im Juni in mindestens 450 Kommunen kein Bürgermeisterkandidat, keine Bürgermeisterkandidatin antreten. Und die Meldefristen sind, soweit ich weiß, ja um. Gibt es da auch Zahlen, wie es insgesamt auch in anderen Bundesländern aussieht? Haben Sie da eine Information für uns?
Es liegt auch an der Besonderheit, das hat Frau Weber auch angesprochen, an dem Kommunalrecht in Rheinland-Pfalz. Darüber haben wir valide Zahlen, alles andere wäre Spekulation. Bei den letzten Wahlen gab es auch zu diesem vergleichbaren Zeitpunkt noch freie Stellen in Anführungszeichen, aber Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden dort, wenn es keine Kandidaten gibt, im Zweifel auch durch den Rat gewählt. Und das wird immer fortgesetzt und danach könnte sich natürlich die Anzahl der vakanten Stellen deutlich reduzieren. Aber Antwort auf Ihre Frage, wir haben keine validen Daten für alle Bundesländer.
Sie haben es schon gesagt, es ist ganz wichtig, auch das Amt nochmal auch in seiner Attraktivität zu bestätigen. Gleichzeitig aber muss man ja natürlich auch die Mandatsträger schützen. Was erwarten Sie auch als Verbandsvertreter von der Politik?
Also ich glaube, ganz wichtig sind präventive und repressive Maßnahmen. Präventiv, wir müssen den Spielraum auf kommunaler Ebene wieder erhöhen. Denn wenn man sich als Kommunalpolitiker ehren- wie hauptamtlich engagiert, und nur noch verwalten darf und nicht mehr gestalten kann, dann nimmt man natürlich der kommunalen Selbstverwaltung ein wesentliches Element. Deswegen ganz wichtig, adressiert an die Landes- und Bundespolitik auch die finanziellen Spielräume kommunal vor Ort zu stärken, dass man dort auch gestalten kann. Und vor Ort, kommunalpolitisch, muss man natürlich die Rahmenbedingungen für ein Ehrenamt so setzen, dass es auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen standhält. Über attraktive Sitzungszeiten, Sitzungsbeginne, kürzere Sitzungszeiten, über hybride Sitzungen etc. pp. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Rahmenbedingungen verändert und dass man sie anpasst. Ein wesentliches Element. Ich glaube, dann
sind
kriegt
nicht
mehr
die späten Sitzungen dann bis spät in den Abend rein, die sehr familienunfreundlich sind.
Genau. Das ist ein wesentliches Beispiel. Und wenn man sich darauf einstellen kann und wenn man auch mal neue Wege geht, die oft auch vor Ort durch eigene Satzungen gestaltet werden können. Wir haben ja während der Corona-Zeit festgestellt, dass hybride oder digitale Sitzungen auch ein Format sind, was akzeptiert wird. Ich glaube, dann kann man auch einiges machen, weil wir müssen diese zeitliche Grenze, die zeitliche Belastung, die müssen wir reduzieren als eine Komponente. Und wenn man dann inhaltliche Spielräume vor Ort auch noch hinbekommt und gestalten kann, dass man die eine Gemeinde von der anderen unterscheiden kann, das ist ja Kern von kommunaler Selbstverwaltung, die Attraktivität vor Ort herausstellen, dann macht es, glaube ich, auch wieder Spaß, vor Ort zu gestalten und dann nimmt auch die Attraktivität zu. Das ist präventiv. Und repressiv müssen wir natürlich alles machen, wenn Vorfälle gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker geschehen, dass man das aufdeckt, dass man es anspricht, dass man dem nachgeht, dass man Ansprechstellen einrichtet und, dass das kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass man wie in der analogen, realen Welt auch, in der digitalen Welt auch Grenzen hat, die man beachten muss. Und das müssen diejenigen, die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker anfeinden, auch wissen und am Ende auch spüren.
Und Sie haben die Ansprechstellen schon angesprochen. Andreas Behlmann leitet ja eine Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger, die zum Jahresbeginn gestartet ist. Herr Behlmann, der Schutz der kommunalen Amts- und Mandatsträger, wie wichtig ist der Ihrer Meinung nach?
Ja, das hat sich ja schon herausgestellt. Guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen.
Die Amtsträger natürlich einen hohen Beratungsbedarf auch haben in solchen Situationen, weil zum einen die Situationen ja auch direkt bedrohlich sein können. Und man kann jetzt von Amtsträgern nicht so ohne weiteres erwarten, dass man mit solchen Bedrohungslagen einfach zurechtkommt. Also der Beratungsbedarf ist sehr hoch. Wurde ja gerade schon gesagt, dass ungefähr 40% von solchen Bedrohungssituationen oder mindestens Hassbotschaften betroffen sind. Insofern gibt es da eben auch einen großen Beratungsbedarf.
Was kann dann so eine Anlaufstelle tun?
Also die Anlaufstelle ist ja eingerichtet am Deutschen Forum für Kriminalprävention, dessen Vorstandsvorsitzender ich bin. Das operative Geschäft machen dann die Kollegen dort vor Ort mit Sitz in Bonn. Und das ist nun eine Verweisberatung. Man kann nicht erwarten, dass man dort wirklich für jeden Einzelfall eine umfassende Beratung anbieten kann. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Stellen, regional, die das auch schon machen. Und der Sinn und Zweck dieser Anlaufstelle ist tatsächlich so eine Art Lotsenfunktion, dass also Betroffene verwiesen werden an Beratungsstellen vor Ort, die ja auch die einzelnen Verhältnisse in den jeweiligen Gemeinden viel besser kennen.
Also das heißt, Sie haben die Adressen vorliegen, können dann verweisen an die entsprechenden Stellen vor Ort.
Ja, wenn ich da kurz eingreife, es sind nicht nur die Adressen, es müssen natürlich auch Absprachen da getroffen werden. Man kann nicht an irgendjemanden verweisen, ohne dass diese entsprechenden Stellen auch Bescheid wissen, dass sie dort auf der Liste sind. Und das sind in der Tat eben sehr, sehr viele Einrichtungen, die eben dort schon tätig sind. Also da ist ein bisschen mehr zu tun, als nur Listen zu führen, sondern es muss auch irgendwie genetzwerkt werden, wenn ich das mal so sagen darf.
Also auf jeden Fall Möglichkeiten schaffen, dass Menschen, die in der Kommunalpolitik damit zu tun haben, angefeindet werden, angegriffen werden, bedroht werden, auch wissen, wohin sie sich wenden können und was sie dann auch tun können. Matthias Weiland, Sie sind der Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie Sachsen hat da einen Vorstoß gemacht, will Kommunalpolitikerinnen und Politiker mehr schützen, über eine Änderung des Strafrechts nämlich. Und da kommen wir auch noch genauer drauf zu sprechen. Der Hintergrund ist welcher? Also, dass so viele Politikerinnen und Politiker angegriffen werden. Wie beobachten Sie das in Sachsen?
Ja, also wir beobachten das auch und die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität steigen nicht nur in Sachsen, aber insbesondere auch hier. Und ich würde gern auch aufgreifen, was Herr Berghecker angesprochen hat, nämlich die zwei Aspekte, die für kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen besonders wichtig sind, nämlich einerseits, wie kann ich mich schützen, die Präventionsseite, aber andererseits auch, wie reagiert der Staat repressiv. Und das gilt dann eben auch für die Täterinnen und Täter, die an der Stelle die Übergriffe verüben. Da muss ganz klar eine rote Linie erkennbar werden. Und wir haben in den Gesprächen, die wir über unsere Netzwerke, die Staatsanwaltschaften, die Polizei mit den kommunalen Vertretungen führen und auch unmittelbar mit den Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, auch anderen kommunalen Mandatsträgerinnen, haben wir festgestellt, dass häufig gerade auf der repressiven Seite es ein Informationsdefizit dahingehend gibt, dass sie die Betroffenen nicht wissen, was mit ihren Anzeigen passiert, häufig auch nicht nachvollziehen können, wie Strafverfolgung passiert, warum bestimmte Delikte, bestimmte Taten nicht verfolgt werden können, eingestellt werden müssen. Und an diesen beiden Stellen, also einerseits zu schauen, wo braucht es mehr Informationsbedarf? So ein Stück weit anknüpfend auch an die zentralen Beratungen, die Herr Behlmann koordiniert, aber auch auf repressiver Ebene bei den Staatsanwaltschaften eine solche Ansprechstelle einzurichten, ist das eine. Und dann auf der anderen Seite zu schauen, wo sind Strafbarkeitslücken? Und da sehen wir insbesondere im Bereich, in denen auf kommunale Mandats- und Amtsträgerinnen dergestalt eingewirkt wird, dass die private Lebensgestaltung beeinträchtigt wird, auch noch Lücken. Und deshalb ist unsere Anregung, darüber nachzudenken, hier den strafrechtlichen Schutz auch in Richtung eines politischen Stalkings-Paragraphens zu intensivieren.
Also es geht darum, dass wenn zum Beispiel Aufmärsche vor der Haustür sind, dass man auch da als Mensch, der in der Politik ist, sich engagiert, eben eine Handhabe hat. Also was Sie sagen mit dem privaten Raum, dass es um den genau geht und nicht die Anfeindungen im Netz oder die Anfeindungen, die direkt im Zusammenhang mit dem Abgeordnetenbüro passieren, sondern das, was vor privaten Stellen passiert. Richtig?
Ja, wir erleben verschiedene Phänomenbereiche, die in vielen Stellen auch schon durch das geltende Strafrecht abgedeckt sind, was Beleidigungen angeht. Es kam jetzt auch schon zur Sprache von Frau Weber, konkrete Beleidigungen, die sind strafbar. Auch das Einschlagen von Fensterscheiben ist selbstverständlich strafbar, mindestens als Sachbeschädigung. Aber es gibt subtilere Beeinflussungen, die ja, an vielen Stellen, das erleben wir in den Diskussionen mit den Amts- und Mandatsträgerinnen genauso wie mit den Bürgerinnen und Bürgern, auch einen Unrechtsgehalt erfüllen, der aber im Moment noch nicht gedeckt ist. Nämlich wenn beispielsweise durch subtiles Auftauchen im privaten Nähebereich, durch das gezielte und wiederholte Ansprechen von Familienmitgliedern auf eine bestimmte subtile Weise, die Beleidigung beispielsweise noch nicht erfüllt, dass da auch eine Beeinflussung erfolgt und eben Menschen davon abgehalten werden, sich für die Demokratie, für die staatlichen, kommunalen Institutionen einzubringen, eben abgehalten werden. Und das darf nicht sein. Und da braucht es aus unserer Sicht weitergehende Überlegungen.
André Berghager, Sie sind Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der diesen Vorstoß begrüßt, weil Sie sich was davon versprechen.
Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese roten Linien, die wir vorhin angesprochen haben, dass wir die klar ziehen. Das, was im realen Leben gilt, gilt auch im digitalen Bereich. Und wir müssen in beiden Bereichen müssen wir die Grenzen deutlich machen und denen auch nachgehen. Und die Grenzen verschieben sich etwas. Das hat Herr Weiland ja auch gerade verschoben. Und deswegen müssen wir auch immer wieder ein bisschen nachjustieren. Und deswegen begrüßen wir diesen Ansatz. Und man muss immer wieder bei den Gesetzgebern nachlegen und informieren und sensibilisieren. Wenn es was nachzuschärfen gibt, dann müssen wir das tun. Weil am Ende wollen wir Haupt- und Ehrenamt vor Ort und insgesamt schützen. Wir wollen es so attraktiv wie möglich gestalten. Denn es gilt der banale Satz, ohne Kommunalpolitiker keine Kommunalpolitik. Und davon leben wir in diesem Land.
Definitiv, Herr Berghager. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir sprechen gleich weiter in der Agenda über Hassangriffe und keinen Respekt in der Politik. Wenn Sie sich beteiligen wollen, 00800 4464 4464 und wir hören uns nach den Nachrichten wieder.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiter geht es mit der Agenda hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Petra Einsminger und wir sprechen heute über das Engagement in der Politik. Wird es angesichts des fehlenden Respekts, der Angriffe und Anfeindungen immer unattraktiver? Das ist die Frage, der wir heute hier nachgehen. Mit dabei sind weiterhin Lena Weber. Sie ist Bürgermeisterin der Stadt Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Matthias Weiland ist dabei, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie. Und Andreas Behlmann, Leiter der Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger, die in diesem Jahr gestartet wurde. Schalten auch gleich noch zu einem weiteren Bürgermeister, der noch mit dabei ist in dieser Runde. Andreas Behlmann, Sie sind auch Psychologe an der Uni in Jena, bis vor kurzem Direktor des Zentrums für Rechtsextremismusforschung. Demonstrationen vor privaten Wohnungen, das haben wir gerade gehört, aus Sachsen von Matthias Weiland, der uns geschildert hat, welchen Vorstoß Sachsen da machen möchte. Angriffe zur Anzeige bringen, Demonstrationen vor privaten Wohnungen, wie gesagt, das soll unter Strafe gestellt werden. Guter Ansatz, also kann das womöglich auch eine abschreckende Wirkung haben? Was würden Sie sagen?
Ja, ich glaube, dass das mit der abschreckenden Wirkung sehr schwierig ist, dass dort Straftaten begangen werden, die natürlich verfolgt werden müssen und auch angezeigt werden müssen, ist ja vollkommen klar. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass man damit solche Probleme und andere, die mit Radikalisierung, Extremismus zu tun haben, nicht vollständig in den Griff bekommt. Wir müssen also darüber reden, welche Ursachen hat ein solches Verhalten. Und das deutete sich ja in den Wortmeldungen schon an, dass wir da tatsächlich vielfältige Ursachen annehmen müssen, was einerseits die Erklärung schwierig macht, andererseits aber auch genügend Möglichkeiten bietet für präventive Maßnahmen. Also wenn ich zunächst mal über Ursachen spreche, dann hat es ganz offensichtlich natürlich damit zu tun, sowohl die Angriffe auf Amtsträger als auch viele andere Probleme, die sich im Bereich der politischen Auseinandersetzung zeigen, natürlich damit zu tun, dass wir in den letzten Jahrzehnten, könnte man sagen, vielfältige Krisen erlebt haben, vielleicht angefangen auch mit der sogenannten Flüchtlingskrise, dann die Pandemie und dann die Folgen auch des Ukraine-Konfliktes, die natürlich auf für alle Bürger auch entsprechende Folgen hatten. Und da kann man sagen, dass das so, sagen wir mal, Rahmenbedingungen sind, die solche Phänomene eben auch begünstigen.
Also ein Frust, der sich da auch möglicherweise macht. Ich möchte ganz kurz noch ein Zitat dazu bringen, weil das passt, glaube ich, ganz gut. Eines Hörers, der uns geschrieben hat aus Bamberg, er glaubt, dass das ganze Miteinander durcheinander ist. Nicht nur in der Politik, in allen Bereichen, zum Beispiel Straßenverkehr, Diskussionen mit Freunden und Familie, da ist der Umgang, der Ton aggressiver geworden. Er sagt, das liegt nicht an der Politik, wahrscheinlich am Menschen selbst, die Gesellschaft allgemein, so empfindet er, es sei aggressiver geworden. Würden Sie das so unterstreichen?
Ja, so kann man das vielleicht ganz allgemein beschreiben, aber wir sind natürlich in der Forschung auch ein bisschen weiter und können schon genauer schildern, mit welchen Bedingungen das zu tun hat. Es ist nämlich das Phänomen, dass ja nicht alle Bürger so handeln. Das heißt, es muss also auch ein paar persönliche Faktoren geben, die darüber entscheiden, ob ich in solchen Krisensituationen eben zu solchen gewalttätigen Formen greife, der Konfliktlösung oder eben auch nicht. Mhm. Und da wissen wir schon ziemlich gut, dass es einerseits sowas ist wie eine Identitätsbedrohung, die erlebt wird. Das könnte man zum Beispiel daran festmachen, dass es viele Bürger gibt, die Angst davor haben, ihren Status zu verlieren oder auch ihre persönliche Stellung innerhalb der Gesellschaft, auch den Lebensstandard. Das ist allerdings nur ein Grund für Identitätsbedrohung, Ungerechtigkeitswahrnehmung. Wie gesagt, alles nur subjektiv. Ne? Es hat mit den objektiven Tatbeständen meistens gar nicht so viel zu tun, sondern es bleibt erstmal nur das Gefühl. Und andererseits, damit haben wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv befasst, ein eklatanter Mangel an sozialer Kompetenz und sozialer Entwicklung und Defizite in der sozialen Entwicklung. Und das hat wiederum vielfältige Ursachen, warum das so ist. Es gibt, glaube ich, allgemein eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass Bildung eher mit akademischen Kompetenzen in Verbindung gebracht werden und weniger mit sozialen Kompetenzen. Jedenfalls stelle ich immer wieder fest, dass das, sagen wir mal, als eine Art Zusatz zur Entwicklung von Menschen gesehen wird und nicht als eine Kernkompetenz. Also wie löse ich Konflikte, wie gehe ich mit Ressourcenverknappung um? Und da ist die Schilderung des Kollegen, dass sich das in den Alltag aller Menschen auch wiederfindet, vielleicht gar nicht so schlecht und beschreibt die Situation eben ganz gut. Ich würde also umgekehrt oder insbesondere vermuten, dass die Prävention im Bereich der Sozialkompetenz eine besondere Maßnahme wäre, um auch solche Dinge langfristig zu verändern.
Also das heißt, den Kindern schon quasi in der Schule das Miteinander auch weiter vermitteln, was ja eigentlich auch da schon geleistet wird. Aber Sie würden sagen, das ist zu wenig.
Ja, die Schule hat ja auch diesen Auftrag, aber wenn wir sehen, dass die Schulen in den letzten Jahren unter vielfältigem Druck standen und auch viele Aufgaben erfüllen müssen, ist das vielleicht etwas, was man als Forderung aufstellen kann, aber nicht ohne die Bedingungen der Schulen eben auch zu verbessern. Da fehlt es schon an Ressourcen, auch diese Aufgabe zu übernehmen. Aber auch durch die ganzen PISA-Untersuchungen, die besonders intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert werden, haben wir die Idee, dass es eben nur auf Lesen, Rechnen und Schreiben ankommt. Das sind wichtige Kompetenzen, selbstverständlich. Aber eine ähnliche Diskussion, breite Diskussion über soziale Kompetenzen wird nicht geführt.
Können wir an dieser Stelle auch nicht ganz so breit machen, wie es wahrscheinlich nötig wäre, aber zumindest ansprechen und auch als eine der Ursachen ausmachen hier in der Agenda, in der wir sprechen über Hassangriffe und den fehlenden Respekt und die Frage, ob das Engagement in der Politik dadurch auch immer unattraktiver wird. Also eine Stimmung, die man da möglicherweise auch gesamtgesellschaftlich ausmachen kann, Konfliktlösung mit anderen Mitteln sozusagen. Wir haben aber auch einen Vorschlag gehört von Matthias Weiland aus dem sächsischen Justizministerium, dass es da einen Vorstoß gibt, was das Strafrecht angeht. Also zwei Komponenten, über die wir hier sprechen möchten auch. Wie kann man dem auch begegnen? Wie kann man Menschen auch schützen, die sich engagieren? Nils Neuhäuser ist uns zugeschaltet. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Ilsede im Landkreis Peine in Niedersachsen, eine Stadt mit 22.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Erstmal guten Morgen, Nils Neuhäuser.
Ja, guten Morgen.
Wir sprechen heute über Anfeindungen, über Angriffe, über fehlenden Respekt. Ein Phänomen, das Ihnen wie auch schon begegnet ist.
Ja, also mir direkt, nicht ganz genau, ich sag mal eher dem Rat. Es ist so, wie viele andere Kommunen im letzten Jahr mussten wir einige Flüchtlinge aufnehmen und geflüchtete Personen. Und der Wohnraum, der wurde immer knapper. Wir haben als Kommune privaten Wohnraum angemietet. Wir haben zwischenzeitlich Sporthallen schließen müssen, umfunktionieren müssen. Wir hatten dann die Idee, wenn es weiter so läuft, dass wir Flüchtlinge aufnehmen müssen, dass wir eine Art Pufferzone errichten, so eine Art Übergangsquartier für um die 30 Personen, dass wir dann die Personen, die zu uns kommen, dort zunächst unterbringen können und wenn wieder Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt verfügbar ist, den wir anmieten als Kommune, die Personen dann in diese Wohnung verbringen können. Und als die ersten Diskussionen aufkamen oder die ersten Überlegungen kamen, die ersten Diskussionen auf und das wurde sehr, sehr kritisch gesehen. Wir hatten dann in der Ausschusssitzung, wo wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, 80 Bürgerinnen und Bürger. Hintergrund ist gewesen, dass im Internet, auf Facebook, auf Instagram dazu aufgerufen worden ist, eine Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Und da gab es dann die ersten unsachlichen Diskussionen. Wenige Wochen später hatten wir in der Ratssitzung nochmal 40 Bürgerinnen und Bürger mehr als Zuhörer, 120. Gewöhnlich haben wir so um die 10 bis 15 Besucher in einer Ratssitzung. Und die Diskussionen, die waren eigentlich sehr, sehr unsachlich, was uns dort an den Kopf geworfen worden ist. Nur mal als Beispiel, wenn ich das jetzt zitieren darf, die Asylanten laufen durch die Gemeinde und bedrohen die Frauen und Kinder. Die werden mit Säbeln rumlaufen und alle kleinhauen. Gewerbetreibende, die in der Nähe ihre Gewerbe haben gesagt, wir müssen die Zäune 2,50 Meter, 3 Meter hoch machen, Stacheldraht auslegen, damit die uns nicht alles klauen. Als wir dann die Diskussion Einwohnerfragestunde beendet hatten, wir haben in der Nähe des Eingangs ein Mikrofon für die Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Beim Rauslaufen hat sich jemand das Mikrofon geschnappt und hat gesagt, die Kleinen werden zuerst hängen und ihr hier seid die ganz Kleinen. Das macht schon so ein bisschen was mit einem. Bei mir persönlich ist es so, ich bin hauptamtlicher Bürgermeister. Ich sage mir immer, ich werde dafür bezahlt. Aber die Ratsmitglieder, die ehrenamtlich tätig sind und ihre Freizeit opfern, ihre Wochenenden opfern, ihre Abende opfern, eigentlich nur, um für die Gemeinde da zu sein, um der Gemeinde was Gutes zu tun. Da überlegt der ein oder andere schon, ob er da bei der nächsten Wahl 2026 weitermacht, weil auch wenn sie viele Jahre unterwegs sind, einfach keine Lust mehr da ist, sich kommunalpolitisch zu engagieren.
Aber wenn ich nochmal auf Ihre Schilderung zurückgehen darf, da ist eine Auseinandersetzung, die ja erstmal, wenn auch zum Teil in den Äußerungen unsachlich, keine Frage, aber eine Auseinandersetzung ist, wie wir sie in einer Demokratie auch haben dürfen und sollen. Es wird diskutiert über ein politisches Thema, das dann entgleist, muss man sagen, verbal entgleist, Gott sei Dank. Also es gab keine wirklichen körperlichen Auseinandersetzungen. Sie sagen, damit muss man aber heutzutage schon leben, damit muss man, das muss man aushalten, diese Anfeindungen, zumindest wenn man hauptamtlich tätig ist in der Kommunalpolitik. Richtig?
Na gut. Ich denke, das Besondere an der Kommunalpolitik liegt darin, dass Entscheidungen unmittelbar auf die Bürgerinnen und Bürger wirken, während Entscheidungen auf Bundesebene nur mittelbar auf die Bürgerinnen und Bürger wirken. Das heißt, alles das, was wir beschließen, hat unmittelbaren Einfluss vor Ort. Und die Diskussion, die soll ja auch geführt werden, das ist auch gut und richtig so, davon lebt die Demokratie. Aber wenn es dann in die Unsachlichkeit geht, und wir haben es ja vorhin schon gehört, dass dieses Sozialverständnis irgendwo fehlt, da ist man in der Diskussion vor einer Wand. Man kann sachlich argumentieren und begründen, warum müssen wir diese Entscheidung treffen? Warum haben wir keine andere Möglichkeit? Warum ist das mittelfristig für uns wichtig? Das wird von vornherein abgeblockt und mit Unsachlichkeit halt zurückgewiesen. Und das macht diese Schwierigkeit. Die ganzen Ehrenamtlichen, wie gesagt, die haben da, denke ich, durchaus mehr Probleme mit, weil die sagen, warum muss ich mich denn beschimpfen lassen, teilweise beleidigen lassen, dafür, dass ich mich für die Ortschaft einsetze. Und das ist schwierig.
Lena Weber ist mit in dieser Runde. Sie ist Bürgermeisterin der Stadt Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, ehrenamtlich noch. Wird man schauen, was die Zukunft da bei Ihnen bringt. Sie haben uns ja auch schon geschildert, was Sie erlebt haben, was Ihnen auch tatsächlich an Angriffen begegnet ist. Wenn wir das jetzt auch auch hören, was Nils Neuhäuser uns da schildert, da sind es ja sicher auch bestimmte Themen, wo Sie merken, in der Bevölkerung brodelt, da ist mehr Spannung, da müssen wir mit mehr rechnen, mit mehr Anfeindungen. Ist es auch so, was Ihnen da begegnet? Sind es bestimmte Themen, die die Menschen aufregt, wo Sie sagen, da können Sie schon vorhersagen, da wird es wieder Aufregung und Anfeindungen geben?
Ja gut, wir haben da natürlich auch so ein paar aktuelle Themen auf der Tagesordnung, sage ich jetzt mal. Dieses Thema mit der Unterbringung von Geflüchteten ist natürlich omnipräsent. Wir haben in Hermeskeil ja eine der größten Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende im ganzen Bundesland. Bei uns sind aktuell an die 1000 Menschen untergebracht. Das ist für einen Ort mit knapp 8000 Einwohnern schon eine große Herausforderung. Gab es dann noch so eine Thematik mit einem Biotop. Plötzlich ist da ein Biberdamm aufgelassen worden und das ganze Wasser ist weg. Und das hat jetzt natürlich auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger ganz verständlicherweise, sage ich jetzt mal, auf die Palme gebracht, um das jetzt so ein bisschen salopp zu sagen. Und da ist die Stimmung aktuell wirklich sehr gereizt. Kommunikation ist so ein Thema. Ich habe halt festgestellt, und ich bin sehr dankbar, dass es hier in dieser Runde jetzt auch schon gesagt wurde, dieser Respekt voreinander, die soziale Kompetenz, wie man verschiedene Dinge vorbringt. Ich habe das Gefühl, dass gerade in den sozialen Medien diese Kompetenz irgendwie kaum oder wenig vorhanden ist. Ne? Also der Umgang im persönlichen Gespräch, wenn jemand direkt vor mir steht, ist ein ganz anderer als jetzt über diese Plattformen wie Facebook oder Instagram. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen vergessen, dass auf der anderen Seite ja auch jemand sitzt, der das liest. Also ich lese diese ganzen Sachen. Ich lese diese Behauptungen, die über mich oder auch über die Ratsmitglieder in den Raum gestellt werden, und ich sehe auch, dass es oft gar nicht von anderen entkräftet wird. Heißt aber auch, dass ich sehr viel Energie aufwende, Sachen richtig zu stellen. Und ich bin aber auch davon überzeugt, gerade weil für viele diese sozialen Medien mittlerweile der Informationskanal Nummer eins sind, was traurig ist, dass wir da als KommunalpolitikerInnen auch aktiv und präsent sein müssen. Aber dadurch biete ich natürlich auch nochmal ganz viel Angriffsfläche. Also was heißt Angriffsfläche? Viel, viel Raum, da überhaupt für die Bürgerinnen und Bürger auch aktiv zu werden. Also ich habe, das soll jetzt bloß nicht falsch rüberkommen, gar nichts dagegen, dass Bürgerinnen und Bürger da ihre Kritik äußern und sagen, pass mal auf, ich habe da eine ganz andere Idee oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Aber in diesem Ton funktioniert es ja nicht.
Also Kommunikationsmittel ja, aber es zu nutzen, um aus dem Anonymen heraus jemanden persönlich anzugreifen, das ist dann natürlich ein Schritt zu weit.
Genau, aber das ist im Moment das, was irgendwie vorherrscht. Ne? Irgendwie diese schönen Mitteilungen von wegen, ach guck mal, hier hat nochmal ein neues Geschäft aufgemacht, die gehen halt auch in den Algorithmen, also so habe ich zumindest das Gefühl, ich sehe es ja in der Reichweite meiner Beiträge, die gehen dann eher unter, aber alles, was direkt irgendwie mit einem Fehler verbunden ist oder mit einer Sache, die nicht so gut gelaufen ist, da kochen dann ja die Emotionen über.
Nils Neuhäuser, wenn Sie aus Ihrer Erfahrung da auch nochmal vielleicht was uns beisteuern können, wo würden Sie sagen, wo ist die Angriffsfläche am schwierigsten auch zu beherrschen oder der zu begegnen?
Na, aus der Erfahrung heraus, so wie es Frau Weber gerade gesagt hat, das sind wirklich die sozialen Medien. Teilweise ist es wirklich so, dass ich mich gar nicht traue, morgens in Facebook reinzugucken, weil ich einfach nicht weiß, was mich erwartet. Bei uns in der Gemeinde ist es noch relativ human. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, da ist es durchaus ein bisschen schlimmer, die regelmäßig über Facebook angefeindet werden. Hintergrund ist wahrscheinlich die Anonymität im Netz. Mhm. Und so wie Frau Weber das sagt, im direkten Gespräch, gerade wenn Ortsratssitzungen sind oder in den Ortschaften irgendwelche Veranstaltungen. Die Kommunalpolitiker, die sind immer vor Ort, die reden mit der Bevölkerung. Und diejenigen, die dann so agieren, die sind gar nicht greifbar. Die sind im Netz anonym, die engagieren sich auch aus meiner Sicht wenig in den Ortschaften. Von daher ist, glaube ich, das Internet der Punkt, wo man am wenigsten entgegenzusetzen hat als Kommunalpolitiker.
Mhm. Matthias Weiland als Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium der Justiz. Wir haben es schon gehört, Sie sind dran, Sie wollen die Strafverfolgung da ergänzen durch einen Paragraphen, der das politische Stalking mit ins Visier nimmt. Aber wenn wir gerade über die Dinge sprechen, die im Netz passieren, aus der Anonymität heraus, habe ich schon gesagt, oftmals, aber eben auch nicht nur, manchmal ist es auch sehr offen, was den Politikerinnen und Politikern da entgegenschlägt. Wie geht man damit um, auch als Landespolitik?
Ja, auch das Netz ist kein rechtsfreier Raum und die Nutzung von Telekommunikationsmitteln, von Internetplattformen, sozialen Medien ist natürlich genauso ein Kommunikationsraum, der auch einer Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden unterliegt. Deshalb sind auch dort natürlich Bedrohungen, Beleidigungen strafbar. Gleichwohl gibt es auch dort wieder Bereiche, in denen auf die private Lebensgestaltung eingewirkt wird von staatlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die diese beeinträchtigen und die eben weder Beleidigung noch Bedrohung sind. Und ich würde gern auch nochmal auf das zu sprechen kommen, was Herr Behlmann angesprochen hat, nämlich dass Strafrecht kein Allheilmittel für soziale Fehlstellung ist. Das würde ich absolut unterstreichen. Strafrecht, das ist ein allgemeiner Platz, ist Ultima Ratio. Und man muss früher ansetzen. Es ist letztlich eine Antwort auf ein Problem, aber nicht die Lösung des Problems. Und als solches müssen wir auch vor dem Hintergrund, dass natürlich in einer Demokratie die die Meinungsfreiheit zentrale hohe Güter und Werte sind, und vor dem Hintergrund, dass natürlich auch politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger legitime oder auch mal unsachliche Kritik aushalten müssen, trotzdem aus den Erfahrungen, die hier geschildert wurden, aus den Erfahrungen, die wir an verschiedenen Stellen wahrnehmen können, schauen, ob wir den Bereich, in den das Strafrecht wirkt, noch neu definieren müssen oder ob es ausreicht in dem Maße, in dem es bisher die strafrechtlichen Normen erfasst. Mhm. Und an der Stelle ist es unser Eindruck, dass wir eben immer wieder auch in den Gesprächen mit Betroffenen hören, das ist doch objektiv ein Unwert, der geschehen ist, der mir geschehen ist, mit dieser Art in den privaten Lebensbereich einzudringen. Warum wird das Verfahren eingestellt? Und da sehe ich auch Informationsbedarf, auch bei den Strafverfolgungsbehörden, denn die Strafverfolgung darf keine Blackbox sein, in den Verfahren oben reingeht und am Ende kommt ein Ergebnis und niemand versteht, was und warum es eigentlich dazu kam. Und an der Stelle sind wir auch sehr eng dran, auch mit den kommunalen Verbänden dort in den Austausch zu kommen, eben auch eigene Ansprechpersonen einzurichten für die Personen, um noch mehr aufzuklären, wofür ist Strafrecht da und wofür nicht. Mhm. Aber wenn ich das noch ganz kurz einflechten darf, weil die präventive Seite, die würde ich gerne auch nochmal hervorheben. Es geht darum, letztlich auch mit strafrechtlichen Maßnahmen die Diskursräume, die wichtigen Debatten, inhaltlichen Auseinandersetzungen vor Ort teilweise überhaupt erst wieder zu ermöglichen. Und an der Stelle ist es genauso wichtig, eben präventive und auch fördernde Maßnahmen als Staat einzuleiten. Wir haben hier in Sachsen zum Beispiel eine Förderung von Orten der Demokratie in den Kommunen etabliert, indem wir genau diese Räume schaffen, Debattenräume, Orte, an denen der Demokratie gelebt wird, auch der intensive, auch meinungsstarke Austausch gelebt wird, aber immer auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und eines geachteten und des gegenüber achtenden Dialogs.
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, denn das ist ja auch schon mit Blick auf die Zukunft ein Lösungsansatz zu sagen, wir fördern auch die Debattenkultur. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Bär noch schnell in die Runde holen, der uns aus Karlsruhe angerufen hat. Ein Hörer, der mit in die Sendung möchte und wir haben jetzt noch 3 Minuten, Herr Bär, aber wenn wir es nicht schaffen, Ihren Punkt auszudiskutieren, dann sprechen wir sicher nach den Nachrichten gleich noch weiter. Aber erstmal kommen Sie zu Ihrem Punkt.
Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass man es auch mal von der Seite betrachten sollte, wer denn ein Interesse daran hat, beziehungsweise ob das Ganze nicht auch politisch motiviert ist, dass man eben in der Kommunalpolitik die Leute mehr oder weniger rausdrängt, sei es durch Gewalt, durch die ganze Hetze, den Hass, der denen entgegenspielt. Und da kommen mir ganz klar die AfD und andere Rechte in den Sinn, denn man hat es ja gesehen, in Ostdeutschland in einigen Bereichen gab es keine Kandidaten mehr, weil die sich nicht zur Verfügung gestellt haben. Und dann sind eben rechte Kandidaten in die Bresche gesprungen. Und so, aus meiner Sicht, beabsichtigt man dann unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung praktisch an der Basis auch zu zerstören.
Und das ist Ihre Befürchtung, die Sie haben, anhand der Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Ich gebe es auch weiter in die Runde. Möchte Nils Neuhäuser noch ganz kurz mit auch ins Gespräch holen, der nur begrenzt Zeit hat, heute hier mit dabei zu sein, der Bürgermeister der Gemeinde Ilsede im Landkreis Peine in Niedersachsen. Bei Ihnen im Bezirk gibt es Stellen, wo Sie sagen, die können wir gar nicht besetzen im Moment?
Ja, wir haben in den Ortschaften haben wir zwar gewählte Parteien, die aber tatsächlich nicht alle Ortsratssitze belegt haben. Also es ist wirklich so, dass dann ein leerer Sitz frei bleiben muss, weil es nicht genug Kandidaten gibt. Und das ist natürlich irgendwann mittelfristig, wenn sich die Situation nicht umkehrt, problematisch, weil wir dann ein Ungleichgewicht haben und das dann den Willen der Bevölkerung nicht widerspiegelt.
Was das bedeutet, wenn zum Beispiel Ortsratssitze nicht belegt werden oder eben Lehrplätze auch besetzt werden von Nichtdemokraten, darüber sprechen wir gleich noch nach den Nachrichten. Ich bedanke mich bei Nils Neuhäuser und auch bei unserem Hörer, Herrn Bär aus Karlsruhe, der diesen Punkt auch mit reingenommen hat in die Runde und reingebracht hat. Wir hören uns gleich wieder. Wenn Sie sich beteiligen mögen, 00800 446 4464, noch einmal die Telefonnummer 00800 446 4464, oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda,
in der wir heute weiter sprechen über Hassangriffe und den fehlenden Respekt. Wird Engagement in der Politik immer unattraktiver? Das ist unser Thema heute. Ich bin Petra Enzminger. Wir sprechen weiter mit Andreas Behlmann, Psychologe und Leiter der Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger. Matthias Weiland ist mit dabei, Staatssekretär im sächsischen Justizministerium, und Lena Weber, Bürgermeisterin der Stadt Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Das haben viele Hörerinnen und Hörer auch gemacht. Manuela Tarke zum Beispiel schreibt, ihrer Meinung nach vermitteln unsere Regierenden immer und bei jeder Gelegenheit ihren selbstgewählten Auftrag, im Lande für alles und jeden zuständig zu sein. Und da zitiert sie unseren Kanzler, you never walk alone. Wenn irgendwas nicht klappt, Kita-Platz, Rente zu niedrig, Bus kommt nicht, Inflation, wird dieses Erlebnis auf das politische Konto gebucht und der Frust und die Enttäuschung werden daraufhin auch den Politikern zugeschrieben mit den hasserfüllten und aggressiven Folgen. Leider. Monika Dittmann hat uns geschrieben, sie meint, dass unsere Gesellschaft verroht ist. Wir erfahren Werteverlust und der Mangel an Erziehung im Elternhaus, der lässt größtenteils zu wünschen übrig. Es muss klar werden, dass viele Selbstverständlichkeiten eben nicht mehr gelten, dass Engagement von Ehrenamtlichen in der Politik kostbar sind. Das sind, dass sie nicht der Fußabtreter der Nation sind, wo man den eigenen Frust abladen kann. Und Ralf Vetten schreibt uns aus Lörrach, nach seiner Wahrnehmung sind über 25 Jahre verheerende Bundes- und zum Teil Landespolitik, welche sich ja auch in Wahlbeteiligung und Wahlergebnissen widerspiegeln, der Hauptgrund für Politikverdrossenheit. Die Kommunalpolitik im Allgemeinen ist lediglich der ungeschützte Blitzableiter für das kollektive Versagen der gut betuchten Spitzenpolitiker. Und ein Zitat noch von Manfred Schmidt, der uns geschrieben hat: Was kann man noch erwarten, wenn man im Bundestag die Hassreden des Herrn Merz und Dobrindt gegen den gewählten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hört? Diesen Punkt hätte er sehr gerne auch noch thematisiert bei uns in der Sendung. Und wir haben vor den Nachrichten Herrn Bär ja auch gehört, der uns aus Karlsruhe angerufen hat und darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Lücken, die entstehen, wenn Posten, Ortsratssitze nicht belegt werden, dass die dann gezielt mit Leuten zum Beispiel von der AfD besetzt werden, wie man im Beispiel Thüringen sehen kann, möglicherweise auch in anderen Bundesländern. Matthias Weiland, Sie sind Staatssekretär im Justizministerium in Sachsen. Würden Sie sagen, das ist eine Gefahr, auf die wir aufmerksam machen müssen, auch als Gesellschaft, als Medien, als Politiker, dass wenn diese Posten, die ja so wichtig sind in der Kommunalpolitik, nicht besetzt werden können durch demokratisch besetzte Wahlen, dass die möglicherweise entweder, weil sie leer bleiben, eine Riesenlücke lassen in dem politischen Geschehen oder aber auch besetzt werden von Nichtdemokraten?
Das ist in der Tat eine Gefahr, die wir auch sehen. Ich mache das mal an einem Beispiel eines anderen Ehrenamtes deutlich, der in den Bereich der Justiz fällt, nämlich die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, Schöfinnen und Schöffen. Auch da ist es ein Bereich, in dem ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern gefordert ist. Es finden Kandidaturen und dann Chefinnen und Chefenwahlen statt. Und wir bzw. die Verfassungsschutzämter beobachten dort auch, dass extremistische Strukturen, insbesondere rechtsextremistische Strukturen, natürlich ganz konkret diese Wahlen und diese Kandidaturen nutzen, um Personen in diese Ämter zu bekommen, um beispielsweise an der Rechtsprechung mitzuwirken. Wir haben das durch entsprechende Wahlaufrufe von extremistischen Organisationen hier in Sachsen beobachtet. Und was kann der Staat machen? Es geht natürlich vor allem einerseits darum, die Breite der Bevölkerung auch aufzurufen, diese wichtigen Ämter wahrzunehmen, sich auch bereit zu erklären, Kandidaturen beispielsweise bei Chefinnen und Chefen, aber natürlich auch bei kommunalen Wahlämtern wahrzunehmen und eben auch auf der anderen Seite aufzuklären und auch Möglichkeiten zu schaffen, wie sozusagen Personen erkannt werden können, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen.
Aber ein schwieriges Unterfangen, wenn ich Ihnen da so zuhöre.
Das ist in der Tat schwierig und es greift da auch unmittelbar bei dem Punkt ein, den ich glaube, Herr Behlmann war es vorhin angesprochen hat, nämlich die Frage, wie schaffen wir auch wieder Motivation, derartige Ämter wahrzunehmen? Wie schaffen wir auch Motivation durch alle Bevölkerungsgruppen, aber auch durch alle Altersgruppen hinweg für ehrenamtliches Engagement? Und wie schaffen wir es, dass die Menschen aus ihren sozialen Netzwerken heraus wieder in die sozialen Netzwerke im Internet heraus wieder in die sozialen Netzwerke im Real Life zu gelangen. Das ist eine große Aufgabe. Und da sind, glaube ich, alle Teile des Staates und der Gesellschaft gefordert.
Lena Weber, das würde ich gerne direkt an Sie weitergeben. Sie sind Bürgermeisterin der Stadt Hermeskeil. Sie haben sich entschieden, sich zu engagieren. Die Motivation, die Herr Weiland da gerade anspricht, die wir ja auch geben müssen als Gesellschaft. Wenn Sie jetzt mal einen Appell rausgeben könnten, oder können Sie ja tatsächlich jetzt in diesem Moment, was spricht dafür, sich zu engagieren? Was würden Sie sagen, was macht diesen Beruf eigentlich so attraktiv oder auch das Ehrenamt?
Ja, gut, also wenn ich jetzt dafür werben sollte, kann ich sagen, man lernt unheimlich viel. Man kann tatsächlich nachher überall irgendwie irgendwo so ein bisschen mitreden. Es ist unfassbar, in welche Themenbereiche man da reinguckt. Also angefangen bei einem Bebauungsplan, über Flächennutzungsplan, über Finanzplanung, über Vergabeverfahren, über Gesetzesregelungen, also man schärft seinen Blick also großartig, wenn man dazu will. Also war, glaube ich, die beste Schule, durch die ich in den letzten 5 Jahren gehen konnte. Und man sieht natürlich auch, wo man Gestaltungsspielräume aufmachen kann. Ja, also das wurde ja eben schon gesagt, durch die finanziellen Engpässe, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich jetzt nicht so die großen finanziellen Ressourcen, um da jetzt große Projekte vor Ort anzustoßen. Also wir unterscheiden ja zwischen Pflichtaufgaben und den sogenannten Freiwilligenleistungen. Und bei den Freiwilligenleistungen, das ist eigentlich das, wo wir uns dann von anderen Gemeinden irgendwie so ein bisschen abheben können, weil wir da einfach mal was anderes machen wollen. Aber dafür ist natürlich oft kein Geld da.
Was Herr Berghegger, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, eingangs ja auch schon gesagt hat, die finanziellen Spielräume stärken, damit die Kommunalvertreter den dann auch wieder gestalten können. Das fehlt ihnen also definitiv.
Ja, also das muss man halt einfach so sagen. Trotzdem gibt es ja immer noch Möglichkeiten, aber da spielt eben das Ehrenamt auch außerhalb der politischen Gremien in ja sozialen Begegnungsstätten beispielsweise im Vereinswesen eine sehr große Rolle. Aber ja, auch da stellen wir fest, dass das immer schwieriger wird. Also ja, die Motivation, sich jetzt im Dienste der Gesellschaft oder der Kommune irgendwie einzubringen, das lässt scheinbar nach. Also es ist jetzt auch natürlich so eine Gefühlssache und man sieht überall nur noch die gleichen Akteure. Also irgendwie ist der eine, der im Karnevalsverein ist, der ist dann auch im Musikverein und bei der Feuerwehr aktiv und der kann das ja auch nur bis zu einem gewissen Grad in der Intensität aufrechterhalten.
Also das Engagement lässt nach. Wenn es da um Ursachenforschung geht, haben uns auch einige Hörerinnen und Hörer noch geschrieben, was sie da ausmachen, was die Gründe sind, warum sich immer weniger Menschen auch engagieren möchten. Zum Beispiel schreibt uns Thilo Hempel aus Siebnitz, worüber wundern Sie sich eigentlich? Die Regierenden in Berlin machen Gesetze, die ihrer Klientel gefallen. Die Umsetzung, die liegt dann an den Politikern in den Kreisen und Gemeinden. Auf Bundesebene kann ich den Herrn Minister nicht zur Rede stellen. Was bleibt also, um aufgestaut Frust loszuwerden. Es trifft den Boden und nicht den Verantwortlichen. Etwas, ja. was Sie auch erleben, Frau Weber? Dass Sie dann absolut auch verantwortlich gemacht werden für was die da oben in Anführungsstrichen eben machen, was einem nicht gefällt. Oder was, wo die Bürger und Bürgerinnen sich sagen, da müssen wir irgendwo mal unseren Frust ablassen.
Ja, absolut. Also ich sage immer, ich bin Bürgermeisterin. Also ich bin irgendwo ja, also wir sind alle Bürger und Bürgerinnen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man als, ja irgendwie, auch wenn es nur ehrenamtlich oder hauptamtlich politisch aktiver direkt vor Ort, ist man direkt einer von denen da oben. So, man wird ja gar nicht gefragt, ob das, was die da oben, in Anführungszeichen, denen jetzt entscheiden, ob man das selber auch gut findet oder nicht. Also wir versuchen, also zumindest nehme ich das so, oder habe ich das für mich so als Aufgabe genommen, da auch einfach sehr viel Aufklärungsarbeit zu betreiben. Aber die Leute unterscheiden da einfach nicht mehr. Oder sehr viele Menschen unterscheiden da nicht mehr. Es gibt sehr wohl die sagen, sag mal, was läuft denn da jetzt für ein Kappes? Und die heißen das auch nicht gut. Aber die tun sich, und das kann ich absolut nachvollziehen, den Stress nicht an, da im Netz gegen Position einzunehmen.
Ja, und das,
ja.
Matthias Weiland ist das. Nein, Andreas Weber.
Ah ja, okay, Sie sind zugeschaltet, ich sehe Sie nicht. Das zur Erklärung an die Hörerinnen und Hörer. Ich muss dann auch an der Stimme gucken, wer da gerade das Wort erhebt. Andreas Behlmann, sehr gerne.
Ja, ich darf da vielleicht nochmal einhaken. Den Frust loswerden, alles schön und gut, würde ich mal sagen. Aber wir müssen ja auch mal darauf hinweisen, dass es zu einer demokratischen Diskussionskultur dazu gehört, dass man auch inhaltlich diskutiert. Das wurde ja verschiedentlich schon angesprochen. Und man sollte jetzt persönliche Angriffe verbal oder körperlicher Art nicht verwechseln oder nicht rechtfertigen mit der Meinungsfreiheit. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also zu der Kompetenz, sich demokratisch einzubringen, gehört auch, wer wird angesprochen und auf welche Weise wird jemand angesprochen. Und zu einer demokratischen Diskussion gehört eben auch, dass man informierte Kritik hat. Es ist meines Erachtens nicht zu akzeptieren, dass man einfach nur seine Wut über irgendetwas äußert. Das kann man mal machen, aber das ist ja nicht der Stil, mit dem wir, sagen wir mal, unsere demokratische Verfassung stützen. Und das ist auch eine Kompetenz, die nicht einfach so da ist, sondern die muss eben auch erlernt werden. Und damit ist überhaupt nichts dagegen gesagt, dass man natürlich Kritik an Entscheidungen im politischen Bereich zurückhalten sollte. Ganz im Gegenteil, für eine Demokratie ist es ja wichtig, dass Bürger sich einbringen, aber es ist nicht alles durch Meinungsfreiheit gedeckt. Und ich möchte auch diesen einen Hörer, der sagte, es gibt auch bestimmte Interessengruppen, die daran interessiert sind, dass eine demokratische Kultur eben zerstört wird, unterstützen. Ja, die gibt es tatsächlich und mit denen ist es aus meiner Sicht unheimlich schwierig, eine Veränderung herbeizuführen, sodass ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass präventive Maßnahmen, also die Art und Weise, wie wir welche Kompetenzen wir auch in Bildungseinrichtungen, in der Familie und so weiter erlernen, eine unheimlich wichtige Voraussetzung dafür ist, dass solche Phänomene eben nicht entstehen. Man wird in pluralen Gesellschaften nicht verhindern können, dass es immer Leute gibt, die Straftaten begehen. Aber es ist doch auch eine Frage des Ausmaßes und auch der Kompetenz, wie sich Bürger einbringen. Und dazu gehört übrigens auch die Kompetenz, mit sozialen Medien umzugehen, entsprechend.
Und Sie haben mehrere Stichworte genannt, darunter eben auch unter anderem das informiert diskutieren. Und wir haben das ja gerade, Lena Weber hat das ja auch schon geschildert, in Corona-Zeiten erlebt, wo wir diskutiert haben auf so vielen verschiedenen Ebenen, oftmals eben auch mit auf der Basis von Nichtwissen, muss man leider sagen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ja durch Wissen auch ein bisschen aufbauen können, dass wir sehr viel reflektierter diskutieren konnten. Ich möchte Frau Tiergarten mit in die Runde holen. Sie hat uns aus Bad Kreuznach angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Tiergarten.
Ja, guten Morgen.
Sie sind selber Stadträtin und haben welche Erfahrungen in dieser Position gemacht?
Ja, dass man natürlich da auch immer wieder konfrontiert wird mit einerseits unsachlichen Argumenten, andererseits schlichtweg einfach auch mit Lügen. Und das ist das, was ich eigentlich auch geschrieben habe, dass man leider zur Kenntnis nehmen muss, dass es nicht nur unsachlich ist und nicht nur Unwissenheit, sondern dass da eine Demokratiefeindlichkeit ja wirklich auch weltweit betrieben wird mit dem Ziel, Demokratinnen zu demoralisieren, sie einzuschüchtern und am Ende mundtot zu machen. Und aus meiner Sicht sind eben, man sagt immer, ja, die Leute sind in der Krise und deswegen ist das alles so schwierig, aber Krisen könnten ja eigentlich auch zusammenschweißen. Die werden nur eben teilweise eben werden Leute da sozusagen, ja, also eben Menschen, die verunsichert sind, werden halt von bestimmten Leuten dann eben auf diese schnellen Lösungen gebracht und diese Lügen verfangen halt teilweise unheimlich schnell und die werden immer wiederholt und wie die eine Bürgermeisterin auch schon gesagt hat, man ist die ganze Zeit beschäftigt, diese Lügen zu entkräften und kommt teilweise gar nicht mehr zur Arbeit und dadurch wird Politik insgesamt halt auch so dargestellt, als würde man nichts mehr voranbringen, aber das ist auch das Ziel, dass man gar nicht mehr dazu kommt, wirklich was voranzubringen. Ja, also wir haben teilweise Anträge halt oder immer wieder Wortmeldungen sehr lange von manchen Leuten. Da geht es einfach teilweise drum, den Apparat lahmzulegen, hat man das Gefühl. Mhm. Ja, und da muss man halt dann, es ist schwierig dagegen anzukommen und denke halt auch diese, das, ja, dass man so straflos teilweise eben auch übers Internet dann solche Lügen verbreiten darf, das finde ich halt sehr schwierig.
Was würden Sie sich da wünschen, wenn Sie das so schildern? Klingt das so, als könnte man da auch als Stadträtin gar nicht gegen vorgehen, als müsste man das, man müsste nur reagieren und könnte nicht dagegen agieren?
Ja, also aus meiner Sicht wäre es natürlich toll, wenn sich alle Demokratinnen und Demokraten zusammentun würden und halt eben tatsächlich alle Parteien, die im demokratischen Spektrum sind, sich dann in dieser Zeit jetzt mal zusammenschließen und nicht noch gegeneinander schießen. Aber das ist natürlich teilweise schwierig. Aber ich denke, man müsste sich zusammentun. Dann muss man wirklich überlegen, inwieweit diese Verbreitung von Lügen, also wenn das auch nachgewiesenerweise Lügen sind, ob das nicht doch in irgendeiner Weise justizabel zu, also ob man da nachgehen kann. Und ja, und dann, ehrlich gesagt, man muss halt mehr Werbung machen für das politische Amt an sich. Also finde ich halt auch immer schwierig, wenn man sagt, ja, die da oben, das sind auch lauter Leute, die so angefangen haben wie andere Ehrenamtliche, die jahrelang ehrenamtlich in irgendwelchen Parlamenten saßen, bis sie dann irgendwann mal gewählt worden sind in diese oberen Ämter. Und die sind mehrheitlich gewählt und die vertreten Positionen, die auch mehrheitlich gewollt sind. Deswegen ist es dann immer so schwierig, wenn man sagt, die da oben, die machen irgendwas ganz Abgehobenes. Nein, das sind auch Familienväter und Familienmütter, oft, ja, die Familie haben, die sehr wohl wissen, wie es den Leuten da unten geht. Da sind ganz viele dabei, die auch mal alleinerziehend waren, die aber vielleicht jetzt inzwischen eben in ein politisches Amt sich hochgearbeitet haben. Und ich finde dieses Image von der Politik an sich, ja, man sagt immer so generell, ja, die Politik, die gibt es nicht. Es gibt Politikerinnen und Politiker und die einen haben diese Auffassung, die andere andere. Und eben, die müssen eben, sollen vorbildlich kommunizieren. Aber grundsätzlich denke ich, das Image der Politik, ja, das, alles ist Politik und was bei uns eben, das sind lauter Menschen und die machen die Demokratie aus, sowohl in den Stadträten, Ortsbeiräten, aber eben auch die, die dann am Ende im Bundestag sitzen. Und das ist kein lockeres Leben, was man da hat. Also ich bin da selber nicht, aber ich kenne Leute, die da sind. Das ist wirklich kein lockeres Leben. Die geben sehr viel von ihrem privaten Leben komplett auf. Ja, und das muss man einfach auch mal anerkennen. Ich finde, da ist einfach zu wenig Respekt da. Und als zweites würde ich mir wünschen, dass Frauen in der Politik viel besser unterstützt werden. Und ich finde diese Gender-Debatte zum Beispiel unsäglich. Ja. Also ich bin eine Bürgerin und ich möchte, und immer wenn ich dann sowas im Stadtrat dann mal sage, dass es eben um solche Dinge geht, dann wird man von den Männern ausgelacht. Aber wenn man dann sagen würde, ja, wenn sie immer als Bürgerin angesprochen werden würden, dann sagen sie dann, nee, ich bin doch ein Bürger, da fühle ich mich nicht angesprochen. Mhm. Also ich finde, das ist halt auch was, es gibt aus meiner Sicht zu wenig Frauen, die sich dann tatsächlich auch trauen, in die Politik zu gehen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dabei bleibe, einfach weil ich Frauenrechte und die Demokratie verteidigen möchte. Und ich würde auch ganz viele nette Menschen und dazu auffordern, in die Politik zu gehen, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das Feld nicht den anderen überlassen.
Nette Menschen in die Politik, und Sie haben die Frauen angesprochen. Lena Weber, Sie hatten versucht, zwischenzeitlich sich auch mal zu Wort zu melden.
Ja, also ich bin sehr dankbar für dieses Plädoyer. Ich kann das komplett unterschreiben. Ich würde vielleicht noch ergänzen, gerade weil wir ja jetzt auch im Kommunalwahlkampf sind. Und das wurde jetzt von mehreren Beiträgen hier auch quasi mal mit eingeworfen. Das Thema, wie denn die Politikerinnen und Politiker überhaupt miteinander umgehen. Und das muss man einfach sagen, das passiert leider oft so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen Schaufensterpolitik, ob das jetzt im Bundestag in so mancher Debatte ist, und der ein oder andere mag sagen, ja, das gehört vielleicht dazu, aber ich denke schon, dass wir als politisch Aktive da auch irgendeine Art von Vorbildcharakter haben und gerade im Wahlkampf doch statt dieses Narrativ von wegen Wahlkampf heißt, den Gegner zu bekämpfen, doch eher sagen sollten, okay, man sollte mit seinen Ideen und seinen Anliegen, die man hat, werben. Und also nur weil ich jetzt vielleicht stärker darin bin, den Gegner da politisch zu bekämpfen, beziehungsweise argumentativ zu bekämpfen, jetzt bin ich komplett abgedriftet hier. Also wenn es darum geht, den persönlich anzufeinden und dementsprechend zu bekämpfen, heißt es noch lange nicht, dass ich vielleicht dann besser bin. Also ich habe ja dann nichts von meinen Ideen vorgebracht, und da sollte man im Kommunalwahlkampf doch auch drauf achten oder allgemein in allen Wahlkämpfen.
Frau Trierbach, bedanke ich mich ganz herzlich. An dieser Stelle möchte ich Sie noch verabschieden und bedanken für den Beitrag, den Sie, und Sie sagen, es ist ein flammendes Appell, das Sie hier auch geleistet hat, nämlich auch dafür, sich zu engagieren in die Kommune und in den Kommunalwahlkampf, sich reinzuwerfen und eben auch mitzumachen, mitzuwirken, möglichst viele nette Menschen, so hat sie es ausgedrückt, und den anderen, den Demokratiefeind nicht den Weg freizulassen. Da hat uns auch eine Hörerin noch geschrieben mit einem Beispiel aus einem Dorf in der Nähe von Tübingen, in dem Bürgermeisterwahlen stattfanden. Und es gab 6 ernsthafte Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben. Es war wahrlich ein Fest der Demokratie, so hat es wohl das Tübinger Tagblatt überschrieben, was in diesem Dorf passierte. Sowohl bei der Erstwahl als auch bei der Stichwahl zeigte die Wahlbeteiligung mit knapp 60% und etwas über 50%, wie ernst die Bürger dann ihren demokratischen Pflichten nachkommen. Also sowohl einerseits eine rege Wahlbeteiligung und andererseits aber auch Kandidaten, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Sicherlich in anderen Orten ein anderes Bild. Aber ich möchte das auch noch mal besprechen in dieser Runde, wenn wir schauen auf den 9. Juni, nicht nur Europawahlen, sondern eben auch die Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern. Andreas Behlmann, Sie sind Psychologe, Sie leiten die Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger, die in diesem Jahr gestartet ist. Sie sind auch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Forums für Kriminalprävention, wo diese Stelle auch angesiedelt ist. Wenn Sie auf die Kommunalwahlen schauen und auf das, was erwartbar möglicherweise in dem einen oder anderen Ort auch ist. Wie schauen Sie da drauf? Mit welchem Gefühl?
Ja, es wurde ja auch schon von anderen gesagt, es besteht die reale Gefahr, dass sich eben demokratische Personen zurückziehen aufgrund dieser Bedrohungslagen. Das sollte unter allen Umständen vermieden werden. Das kann einerseits durch Unterstützung dieser Personen auch, glaube ich, gelingen. Und wir sollten in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, immer wieder betonen, dass es bedeutsam ist, wen man da wählt und dass man sich sehr gut überlegen soll, mit welchen Argumenten man welche Personen unterstützt. Das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein. Und da finden ja auch vielfältige Veranstaltungen statt. Und in den Medien könnte man das vielleicht auch noch mal sehr deutlich machen, dass was bedeutet es denn eigentlich, wenn man Personen wählt, die tatsächlich nur mit persönlichen oder verbalen Angriffen auf andere ihre politische Agenda verfolgen. Das ist, glaube ich, auch vielen Personen, die dann entsprechende Parteien wählen, so klar eben nicht.
Und Matthias Weiland, Sie haben es schon gesagt, in Sachsen gibt es Orte der Demokratie, also da soll Raum geschafft werden für Debatten auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung. Mit Blick auf diese Debatten, die ja jetzt auch im Wahlkampf geführt werden sollen, müssen, ist ja auch gewollt, wir leben in einer Demokratie, wo man sich auseinandersetzt miteinander. Was erwarten Sie da für den bevorstehenden Wahlkampf auch in den Kommunen?
Ja, die Erwartungen teile ich, die hier auch an Sorgen geäußert worden. Und das ist auch der Grund, warum vielfältige Überlegungen, auch unsere Überlegungen, die ich dargestellt hatte, an verschiedenen Stellen anfassen. Also einerseits bei der Prävention, andererseits bei der Repression. Aber ich denke, die Wahl jetzt im Juni, die Kommunalwahlen, auch die Europawahlen, sind ein Punkt. Aber was lernen wir daraus? Was lernen wir aus den Prozessen bis hierher? Und an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Bedeutung des Ehrenamtes, die Bedeutung der kommunalen Mandate eben stärker in den Blick nehmen und stärker würdigen. Und mich hat das auch gerade sehr bewegt, was die Hörerin Frau Tierbach angesprochen hatte. Gerade die Beteiligung von Frauen. Wir haben eine umfangreiche Studie dazu und auch einen Beirat dazu veranlasst. Wir haben nach wie vor eine strukturelle Unterbeteiligung von Frauen in den kommunalen Räten. Das hat viele strukturelle Gründe, die wir einfach auch lösen können. Das beginnt bei einer Kinderbetreuung, es beginnt bei flexibleren Regelungen für beispielsweise digitale und hybride Sitzungen. Alles Maßnahmen, mit der wir einfach mehr Menschen in den Kreis der Interessierten einbeziehen können.
Und da bleiben auch wir weiter dran, schauen auf die bevorstehenden Wahlen. Und ich bedanke mich aber an dieser Stelle erst einmal für alle, die sich hier engagiert haben und für ihr Engagement. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, sage noch Danke fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Mittwochnachmittag.